In unserem heutigen Interview möchten wir uns mit der Debatte um kompetenzorientierten Unterricht und die Vermittlung von konzeptuellem Deutungswissen im Politikunterricht beschäftigen. Wir freuen uns, dieses Gespräch mit Frau Prof. Dr. Monika Oberle führen zu dürfen, die seit 2011 den Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Didaktik der Politik an der Universität Göttingen innehat und Sprecherin der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist. Frau Prof. Dr. Oberle, zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Mit dem PISA-Schock 2001 hat eine lang anhaltende Diskussion um die Einführung kompetenzorientierter Bildungsstandards begonnen. Können Sie bitte kurz erläutern, worin der Unterschied zwischen Kompetenzen und Lernzielen besteht?
Vielen Dank. Zunächst möchte ich Ihnen widersprechen, dass die Kompetenzorientierung die Lernzielorientierung ablösen wollte. Im Grunde ist die Kompetenzorientierung eine Überwindung eines inputorientierten Unterrichts, während die Kompetenzorientierung den Output und den Outcome von Lehr-Lern-Prozessen fokussiert. Die Lernzielorientierung ist ebenfalls schon eine Reform gewesen, die den Output von Lehr-Lern-Prozessen fokussieren wollte in den 70er Jahren. Der Unterschied der Kompetenzorientierung im Vergleich zur Lernzielorientierung ist, dass es hier um die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten geht, die die Anwendung von Wissen auf unvorhersehbare Aufgaben und Anforderungssituationen ermöglicht und die langfristiger und kumulativer gedacht ist als die Lernzielorientierung, welche klare Vorgaben für einzelne Unterrichtseinheiten umfasste. Auch die Lernwege hin zu den Zielen des Unterrichts sind bei der Kompetenzorientierung offener gestaltet. Bei der Lernzielorientierung waren die schon stärker vorgegeben, auf welchem Lernweg man ein Ziel erreicht. Auch ist der Fokus bei der Kompetenzorientierung stärker, nicht nur auf Wissen, sondern auf weiteren Kompetenzfacetten, über die man heute sicher noch sprechen muss. Und das letzte Wichtige ist, dass dennoch die Lernzielorientierung durch die Kompetenzorientierung nicht vollständig überwunden wird. Denn auch bei einem kompetenzorientierten Unterricht brauche ich zur Vermittlung von Teilkompetenzen einzelne Ziele. Das heißt, ich werde für Unterrichtsstunden, für Unterrichtseinheiten Ziele haben. Und das sind dann wiederum bestimmte Lernziele, die ich definiere. Aber der kompetenzorientierte Unterricht geht sozusagen einen großen Schritt darüber hinaus.
Welche Kompetenzbereiche lassen sich voneinander unterscheiden und in welchem Zusammenhang stehen diese Bereiche zueinander?
Generell umfassen Kompetenzen kognitive, motivationale, nach Weinert auch soziale und volitionale Fähigkeiten und Bereitschaften. Wenn man sich jetzt das recht bekannte Modell der Politikkompetenz von Detjen et al. 2012 anschaut, unterscheiden die Wissen, Urteilsfähigkeit, Handlungsfähigkeit sowie Motivationen und Einstellungen. Und das ist auch keine Neuerfindung. Das sind im Grunde ja Bereiche von Fähigkeiten von Lernenden in der politischen Bildung, die auch schon die Klassiker beschrieben haben als zentral. Da besteht auch, würde ich sagen, große Einigkeit. Was auch noch wichtig ist, ist eben die Volition. Das wäre die Handlungsbereitschaft, die bei Detjen et al. Etwas kurz kommt, aber in der Definition von Weinert von Kompetenz hier durchaus einen wichtigen Stellenwert hat, dass man die Bereitschaft hat, seine problemlose Kompetenz auch anzuwenden. Und hier sind wir mitten in der großen Debatte um Bürgerleitbilder, inwiefern wir eben einen Aktivbürger, eine Aktivbürgerin heranbilden möchten oder uns der reflektierte Zuschauer, die reflektierte Zuschauerin reicht.
Im Zusammenhang mit kompetenzorientierten Bildungsstandards wird häufig die Vermittlung von konzeptuellem Deutungswissen diskutiert. Können Sie bitte zunächst kurz erläutern, was mit einem politischen Konzept gemeint ist?
Ja, konzeptuelles Wissen ist etwas anderes als Faktenwissen und rein isoliertes Einzelwissen. Es geht hier um vielfach vernetztes Begriffswissen. Das heißt, es wird von Erfahrungen, die man hat, von Beispielen, an denen man lernt oder Dinge erfährt, abstrahiert und konzeptuelles Wissen kategorisiert, Merkmale von Phänomenen, Sachverhalten, es klassifiziert, es gibt hier Prinzipien, die herausgearbeitet werden, Modelle werden entwickelt und Schemata. Und in den Ideen, wie man politisches Lernen gestalten sollte, geht es hier eben ganz stark um einen kumulativen Wissensaufbau. Konzeptuelles Wissen ermöglicht es, dass man mit neuen Informationen Beziehungen zu bereits vorhandenem Wissen herstellt und damit seine Konzepte weiterentwickelt. Konzeptuelles Wissen soll in der Situation abrufbar sein. Das heißt, um mal ein Beispiel zu geben, es geht nicht darum zu wissen, in Deutschland gibt es eine personalisierte Verhältniswahl, sondern dieses Wissen auf Probleme anzuwenden, zum Beispiel auf das Problem der Schwierigkeiten unserer Regierungsbildung oder auf Problematiken der Frage, ob Parteien der Weg sind, die Willensbildung sozusagen zu kanalisieren.
Können Sie ein praktisches Beispiel für die Arbeit mit einem politischen Konzept im Politikunterricht nennen?
Mein Fokus ist ja die politische EU-Bildung. Dazu habe ich viele Lehrerfortbildungen durchgeführt. Dafür entwickeln wir auch Unterrichtsinterventionen. Und ein Beispiel wäre die Auseinandersetzung mit dem Demokratiedefizit der EU. Um sich damit ordentlich auseinanderzusetzen, müssen erstmal Konzepte entwickelt werden, wie demokratische Legitimität und Effizienz. Und das machen wir tatsächlich in sehr reduzierter Form, beispielsweise durch das Einführen der Konzepte ganz grob, was ist Demokratie, was soll der Demos sein, der drinnen steckt, die Frage der verschiedenen Arten der Legitimation, Input-Legitimation, Output-Legitimation, Throughput-Legitimation und auch die Rolle von Effizienz bei der Legitimität von Demokratie. Und diese Konzepte, auch wenn man die erstmal nur rudimentär vermittelt, lassen sich dann anwenden auf die Analyse von den Aspekten, die das Demokratiedefizit der EU ausmachen, sowohl auf die Analyse als auch auf die Vorschläge von Reformen, wie man das auch überwinden kann.
Wie unterscheiden sich bereits vorhandene Konzepte der Schülerinnen und Schüler von wissenschaftlichen Fachkonzepten?
Wir alle und auch die Schüler und Schülerinnen versuchen uns Phänomene im Alltag zu erklären. Das heißt, wir bilden uns persönliche, subjektive Theorien, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert und auch Vorhersagen zu treffen, was wohl passieren wird in nächster Zeit. In diesen Schülerkonzepten dominieren Alltagssprache und eben subjektive Theorien, die gesichertes wissenschaftliches Wissen wenig mit einbeziehen. Das heißt, sie sind weniger elaboriert und differenziert und sie enthalten auch Fehlvorstellungen. Das heißt, sie berücksichtigen nicht genügend den aktuell gesicherten Kenntnisstand, den uns die Wissenschaft liefert. Sie sind auch oft unverbunden. Das heißt, es ist eine Vorstellung von bestimmten Aspekten da, vielleicht auch sinnvolle Vorstellungen. Die sind dann aber wenig verbunden mit anderen Konzepten, die auf Politik bezogen sind. Ein Beispiel vielleicht, gerade wieder bei der EU-Bildung treffen wir auf die Vorstellung, dass Politik von Angela Merkel und solchen berühmten Persönlichkeiten gemacht wird. Wenn Sie dann kennenlernen, dass es noch weitere Institutionen gibt, die den Willensbildungsprozess kanalisieren, wie beispielsweise das Europäische Parlament, welche Rolle es spielt im Gesetzgebungsprozess und wie dort die Prozesse wiederum ablaufen, dann verändern sich die Vorstellungen und die Konzepte der Entscheidungsfindung. Dann gilt es, die Lobbyarbeit mit einzubeziehen. Es gilt, verschiedene Vorstellungen von Demokratie mit einzubeziehen, inwiefern man zufrieden ist mit dieser Form der repräsentativen Demokratie. Möchte man mehr direktdemokratische Elemente? Aber man begegnet zunächst Vorstellungen, die hier wenig verbunden sind und auch wenig mit wissenschaftlichen Konzepten vernetzt sind. Hier muss Unterricht die Möglichkeit geben, die wissenschaftlichen Konzepte kennenzulernen und sie in die Alltagsvorstellungen zu integrieren, um so die Welt besser zu verstehen und sich auch mit anderen entsprechend differenziert austauschen zu können.
Ist es Ziel des Politikunterrichts, dass Schülerinnen und Schüler wissenschaftliche Konzepte erlernen?
Es geht weniger darum, Konzepte zu erlernen, als sie kennenzulernen, sie zu verstehen und zu lernen, sie anzuwenden. Das heißt, die wissenschaftlichen Konzepte mit den eigenen Präkonzepten in Verbindung zu bringen. Denn es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft uns die fertige Wahrheit über die Welt vermittelt, schon gar in den Sozialwissenschaften, aber auch nicht in den Naturwissenschaften, sondern sie hilft, sich anzunähern an die Phänomene, die uns umgeben und in unserem Fall eben elaboriertere normative Vorstellungen zu entwickeln und die Empirie besser zu verstehen. Dazu gehört auch die Fachsprache. Das ist nicht unwichtig. Am Anfang wieder das Beispiel der Europäischen Union. Den supranationalen und intergouvernementalen Charakter der EU, den muss man berücksichtigen, um zu verstehen, was hier passiert und was einem gefällt und was einem nicht gefällt und in welche Richtung es gehen soll. Das heißt erstmal nicht, dass man die Begriffe kennen muss. Irgendwann macht es aber Sinn, auch die Begriffe zu kennen, weil ich mich dann mit anderen besser austauschen kann über meine Vorstellungen und mein Urteil über die Europäische Union und auch beispielsweise Nachrichtensendungen, Diskussionen, Talkshows, Politikervorträgen besser folgen kann.
Was halten Sie von dem Vorwurf, bei der Vermittlung von Fachkonzepten würde es sich um eine Abbilddidaktik handeln?
Es sollte keine Abbilddidaktik sein. Und das ist auch nicht erwünscht von denjenigen, die vorschlagen, sich an Fachkonzepten zu orientieren. Die Auswahl relevanter Konzepte ist eine politikdidaktische Entscheidung. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier fachwissenschaftliche Curricula runterbrechen und die wie in der Uni, in der Politikwissenschaft dann in der Schule durchführen. Nein, es ist eine didaktische Entscheidung. Was brauchen die Lernenden für die Ausbildung einer Politikkompetenz als künftige Bürger und Bürgerinnen?
Wie kann man bereits vorhandene Konzepte der Schülerinnen und Schüler sinnvoll im Unterricht aufgreifen?
Zunächst meine ich, dass es ganz wichtig ist, dass man sie aufgreift. Und das geht durch verschiedene Methoden, in denen man diese Vorstellung erstmal sichtbar macht. Von einer Diskussion an Plakaten zu provokanten Aussagen, zum Beispiel zu Armutsvorstellungen, in denen dann mal zur Sprache kommt, was verstehen die Lernenden eigentlich selber, wenn sie an Armut denken. Und dann kann man später heranführen an Unterscheidungen von absoluter und relativer Armut, an verschiedene Begründungen dessen, wiefern sich Armut eben nicht rechtfertigen lässt und was das dann impliziert. Das geht dann innerhalb von Deutschland, das kann man weltweit machen. Ein anderes Beispiel wäre eine Kartenabfrage oder sehr passend zu diesen Konzepten Concept-Mapping-Verfahren. Dass die Schüler und Schülerinnen zum Beispiel Concept-Maps erstellen, wie sie sich vorstellen, wie die Bundeskanzlerin ins Amt kommt oder wie wir zu Gesetzen kommen oder wie Freiheit, Gleichheit, Sicherheit sich zueinander verhalten. Und daran lässt sich dann anknüpfen und mit diesen wissenschaftlichen Konzepten Verbindungen herstellen, die dann aber wieder den Schülerinnen und Schülern ihr eigenes Urteil natürlich ermöglichen.
Vielen Dank, Frau Professor Dr. Oberle, dass Sie sich die Zeit für unser heutiges Interview genommen haben. Wir werden die Debatte zur Kompetenzorientierung und der Rolle von Konzepten im Politikunterricht weiter gespannt verfolgen.